Der Löwe und das Lamm, ich liebe dieses Lied, steckt viel drinnen. Was ich auch liebe, sind Kriminalfilme, sehr zum Leidwesen meiner Frau. Und in den Filmen kommt es immer wieder mal vor, dass Kommissar dann so etwas Ähnliches sagt wie, ja, mein Bauchgefühl sagt mir einfach, dass der Verdächtige nicht die Wahrheit sagt. Und das ist schön, wenn man so ein Bauchgefühl hat, wenn man sich darauf verlassen kann, aber was vor Gericht dann wirklich zählt, sind halt Zahlen, Daten und Fakten. Deshalb auch so der Titel der Predigt heute. Und gerade wenn man sich so mit apokalyptischer Literatur befasst, mit der Offenbarung, da haben wir heute schon den vierten Teil. Wer die vorigen drei Teile verpasst hat, kann das gerne nachhören und nachschauen auf YouTube oder auf unserer Homepage. Da geht es eben sehr viel um fantastische Bilder, Symbole, Zahlen und da werden wir oft ein bisschen hin und weg gerissen davon und wissen gar nicht, was wir damit machen sollen. Und ein Anliegen von mir ist es eben in dieser Predigtreihe, dass wir von all diesen fantastischen Bildern ein bisschen wieder zurückkommen auf den Boden der Tatsachen und uns überlegen, was das jetzt wirklich in der Realität bedeutet. Und das ist nicht immer ganz einfach, es ist oft ziemlich zäh und ich habe mich da jetzt schon seit einiger Zeit reingewühlt und ab und zu bin ich ein bisschen verzweifelt und habe mir schon gedacht, warum habe ich mit dem überhaupt angefangen, ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus. Aber ich komme dann doch immer wieder eigentlich zum selben Schluss. Und ich habe aber immer wieder mich selbst hinterfragen müssen und meine Meinung hinterfragen müssen, stimmt das wirklich so, das ist vielleicht doch wieder ganz anders. Und habe auch ab und zu etwas auch ein bisschen revidieren müssen, Meinung ändern müssen. Zum Beispiel, wenn es um die Datierung geht. Ich habe in der ersten Predigt ja gesagt, dass die meisten Ausleger davon ausgehen, dass die Offenbarung 90 nach Christus geschrieben worden ist, also zur Zeit des Kaisers Domitian, der die Christen damals verfolgt hat. Und vieles passt einfach in diese Zeit und es ist stimmig. Aber es gibt auch Ausleger, die meinen, dass es früher geschrieben worden ist, nämlich 60 nach Christus, zur Zeit Neros. Und auch da passt vieles hinein. Und mir kommt immer mehr vor, dass das vielleicht wahrscheinlicher ist. Jetzt könnte man sagen, gut, das sind 30 Jahre Unterschied, macht das so einen großen Unterschied. Es gibt eine große, wichtige Sache, die genau dazwischen liegt, nämlich die Zerstörung des Tempels, die Zerstörung Jerusalems. Und das macht, glaube ich, wirklich einen großen Unterschied. Und ich glaube auch, dass dieses Ereignis 70 nach Christus weitaus größere heilsgeschichtliche Bedeutung hat, als mir bisher eigentlich bewusst war. Und ein Ausleger hat gemeint, der Schlüssel zum Verständnis steckt in der Vorder- und in der Hintertür, nämlich im ersten und letzten Kapitel der Offenbarung. Da betont Johannes mehrmals, es wird jetzt enthüllt, was bald geschehen muss. Manche übersetzen auch, was schnell geschehen muss. Auf Griechisch steht hier en tachos. Tachos, da kommt der Tachometer her, der Geschwindigkeitsmesser. Und das kann eben bald oder auch schnell bedeuten. Und manche Ausleger betonen aber, dass das en tachos steht. Das heißt etwas wirklich in Kürze, also etwas, was wirklich unmittelbar bevorsteht. Dass das nicht Sachen sind, die irgendwie in Tausenden von Jahren passieren, sondern wirklich was kurz bevorsteht. Und von dem her macht Sinn, dass eben Johannes das vielleicht tatsächlich 60 nach Christus prophetisch in die nahe Zukunft geschrieben hat. Eben die Zerstörung des Tempels und die Verfolgung zuerst unter Nero und dann in weiterer Folge unter Domitian. Aber es bleiben viele Fragen offen, es gehen die Meinungen oft auseinander. Und ich glaube auch, dass sich die Leser damals, die den Brief ursprünglich bekommen haben, da viel leichter getan haben. Die haben einfach nur beim Fenster rausschauen müssen, haben gewusst, welche Zeit das ist, was los ist. Und wird uns da halt ein bisschen schwer, dass wir das rekapitulieren und überlegen, wie das sein hätte können. Worum geht es heute? Das ist so ein Bild von der Zerstörung des Tempels. Ich habe mich da jetzt ein bisschen reingelesen und reingehört. Manche Historiker sagen, so eine Zeit hat es davor noch nie gegeben. Also das war wirklich heftig. Schauen wir uns vielleicht nächste Predigt noch ein bisschen dazu an. Heute geht es um die symbolische Bedeutung von Zahlen. Das haben wir die letzten Predigten auch schon drinnen gehabt. Das möchte ich heute noch ein bisschen so kurz zusammenfassen. Dann geht es um die Trübsal, das Millennium und die Entrückung. Also ziemlich heftige Themen, die sehr viel Unsicherheit und Angst machen und wo die Meinungen auch sehr weit auseinandergehen. Und Ich habe da ein bisschen rumgesucht und geschaut. Es gibt da haufenweise, wie ich es nenne, Busfahrpläne der Apokalypse. Wenn man da im Internet schaut oder auch in verschiedene Bücher reinschaut, da findet man alle möglichen Bilder und Zeitlinien und wie man sich das alles vorstellen kann, diese Endzeit. Oft wird dann auch noch vom Buch Daniel die Prophezeiungen in die Offenbarung hineingerechnet. Da haben wir auch geschaut, gibt es zumindest 5 Berechnungen und die haben alle eins gemeinsam: sie funktionieren nicht wirklich. Also es irgendwie zwickt und zwackt und passt nicht. Und ich habe jetzt versucht, aus dem ganzen Wirrwarr einen möglichst einfachen Busfahrplan zu entwerfen oder rauszufiltern. Was wir wissen ist, dass Jesus einmal gekommen ist, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben, um uns freizukaufen, um Satan für alle Zeit zu besiegen. Was wir auch wissen ist, dass er irgendwann wiederkommen wird und wir ihm begegnen werden, um für alle Zeit bei ihm zu sein. Das sind die 2 Fixpunkte, das sind die 2 Ankerpunkte, das wissen wir. Dazwischen ist sehr viel Spekulation. Und da meinen manche eben, weil die letzten 2000 Jahre ist jetzt ja heilsgeschichtlich nicht wirklich viel passiert. Das ist so die Zeit der Gemeinde, dann gibt es irgendwann einmal eine Trübsalzeit. In der Offenbarung wird das immer so mit 3,5 Jahre beschrieben. Manche meinen, das sind immer zweimal 3,5 Jahre, weil man eben aus dem Buch Daniel diese 7. Jahrwoche da mit hineinrechnet. Und dann gibt es das 1000-jährige Reich. Dann meinen manche, es gibt eine Entrückung, und zwar entweder vor der Trübsalzeit, während der Trübsalzeit oder nach der Trübsalzeit. Und dann kommt Jesus zurück, entweder am Ende des Millenniums oder am Anfang des Millenniums. Und mit ihm alle Heiligen. Das heißt, wir machen da so einen Bogen, so, so oder so oder so oder so oder so. Das ist jetzt da der einfachste Plan. Ich hoffe, ihr seid alle genug verwirrt. Ich komme immer drauf, dass das ziemlich ein Bullshit ist, glaube ich. Was wirklich fix ist, sind eben diese 2 Ankerpunkte. Darauf können wir uns verlassen, das wissen wir. Und ich habe da jetzt eine Struktur, ein Modell gefunden, wo ich mir denke, das ist, kommt mir am realistischsten vor. Und ich glaube wirklich, dass, wenn man die Heilsgeschichte Gottes anschaut, dass wirklich der Großteil davon schon passiert ist. Es ist schon erfüllt. Worauf wir warten, ist, dass Jesus wiederkommt, dass wir bei ihm sein dürfen. Und wenn man sich mit der Struktur, dem Wesen von Apokalypse und Prophetie beschäftigt und auch einfach das liest, was in der Bibel steht, dann kommt man auf ein Modell, das überraschend einfach ist, nachvollziehbar, logisch und, wie ich denke, auch biblisch ist. Aber es gibt viele Dialogen, die würden mir da widersprechen. Andere sind meiner Meinung. Und das ist auch kein Grund, dass man da streitet. Da ist in der Vergangenheit viel gestritten worden. Gemeinden haben sich gespalten wegen dem. Sehe ich keinen Grund. Ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, werden wir alle unsere Aha-Momente haben, weil wir einfach vieles in der Bibel falsch oder gar nicht verstanden haben. Also das ist kein Grund zum Streiten. Fangen wir an mit der symbolischen Bedeutung von Zahlen. Das ist der einfache Part. 3 ist die Zahl Gottes, findet man in der Bibel einfach immer wieder. Die Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Es ist immer wieder so ein dreiteiliger Lobpreis in der Offenbarung. Heilig, 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 Macht und Reich Gottes, Heil, Herrlichkeit und Macht. Jesus ist König, Priester und Prophet. Er ist der Sohn Gottes, der Sohn Davids, der Sohn des Menschen. Die 3 geben Zeugnis, Geist, Wasser und Blut. Das Alte Testament wird eingeteilt in Gesetz, Propheten und Psalme. Eine dreifache Schnur reißt nicht. Es bleiben Glaube, Hoffnung und Liebe. Karl hat einmal über den Dreiklang Gottes gepredigt und das findet man einfach in der Bibel überall wieder. Wird auch vom Satan missbraucht, haben wir letztes Mal angeschaut. Die satanische Dreieinigkeit, der Drache, das Tier und der falsche Prophet. Dann die Zahl 4 ist die Zahl der geschaffenen Welt. Die 4 Himmelsrichtungen, die 4 Enden der Erde, die 4 Winde der Erde, die 4 apokalyptischen Reiter, dem Gericht auf der waagrechten Ebene und die 4 himmlischen Wesen in Kapitel 4 als Repräsentanten der Schöpfung, die Gott anbeten. Dann die Zahl 6 die Zahl des Menschen am sechsten Tag geschaffen und irgendwie nicht vollständig. Der Mensch ohne Gott, da fehlt einfach was. Und die Zahl 7 ist eben die Zahl der Vollständigkeit, der Ganzheit, der Vollendung. Genau, es ist abgeschlossen und was da ein Ausleger auch so herausgearbeitet hat, es sind immer diese 7 Szenen, die mehrmals vorkommen und im Endeffekt diese 7. Szene endet dann endlich auf der rechten Seite im neuen Jerusalem, dem wirklichen Finale der Vollendung. Dann haben wir die Zahl 12, das ist die Zahl des Volkes Gottes, 12 Stämme, 12 Apostel und wenn wir dann später mal sehen werden, im neuen Jerusalem, da wimmelt es nur von 12, also das ist dann unsere neue Heimat, wo das Volk Gottes letztendlich hingehört. Dann die Zahl 1000, bedeutet immer unzählbar, eine riesige Zahl, unvorstellbar groß, kommt dann beim tausendjährigen Reich dann noch. Daraus resultierend auch die Zahl 144.000, haben wir auch schon gehört. 12 mal 12 mal 1000, das ist die Summe aller Geretteten, die Summe des gesamten Volkes Gottes aller Zeiten. Dann eine Zahl, habe ich auch schon kurz gesagt, 3,5, kommt auch mehrmals vor, 42 Monate, 1260 Tage oder eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also 3,5 Jahre. Das ist eine begrenzte Zeit, eine abgezwickte Zeit, eine verkürzte Zeit. Und die bekannteste, berühmteste Zahl überhaupt, 666, haben wir uns auch letztes Mal schon angeschaut. Ich möchte heute nur ein paar Ergänzungen machen dazu. Was die wenigsten wissen wahrscheinlich ist, dass das im Alten Testament auch schon vorkommt. Im ersten Könige und zweiten Chroniker, der Schatz von Salomo wurde gezählt, das sind 666 Zenten oder Talente Gold, was er an Einnahmen bekommen hat. Und im Buch Esra kommt es auch vor, die Söhne Adonikams, die Rückkehrer aus dem Exil, waren auch genau 666. Da kann man jetzt viel spekulieren, was das jetzt mit der Offenbarung zu tun hat. Tut mir ein bisschen schwer, dass ich da einen Zusammenhang finde, denn in der Offenbarung 12 lesen wir, dass man Weisheit braucht, um den Namen zu errechnen, beziehungsweise die Zahl des Namens. Deshalb gehen die meisten Ausleger eigentlich von Gematrie aus. Gematrie bedeutet so die Berechnung von Namen. Kommt uns etwas komisch vor. Ist es aber eigentlich gar nicht. Wir müssen bedenken, dass wir heute zwei Alphabete eigentlich verwenden. Ist uns nicht so bewusst. Wir haben einmal das Lateinische, unsere Schrift und die arabischen Zahlen. Das sind zwei Alphabete, die wir eigentlich verwenden. Und das sehen wir, wenn wir es auf unsere Smartphones schauen oder auf eine Tastatur, da haben wir unsere Buchstaben, wo wir eintippseln können und wir haben die Zahlen zum Eintippseln. Wir brauchen aber nur ein paar Jahre in die Vergangenheit reisen und unsere alten Nokia-Handys anschauen. Da hatten wir sage und schreibe 10 Tasten von 0 bis 9. Und wenn man da jetzt SMS schreiben wollte, muss man so lange auf irgendeine Zahl tippen, bis man eben den entsprechenden Buchstaben hat. Das nur so ein bisschen zum Verständnis, so, nicht ganz so, aber so ungefähr funktioniert Gematrie auch. Damals hat man eben nur ein Alphabet gehabt und man hat Buchstaben und Zahlen austauschen können, beziehungsweise Buchstaben, die Summen zusammenzählen können und dann kommt man eben auf eine Zahl. Und die berühmteste Zahl ist eben 666 und kann man verschieden berechnen, alle Namen kann man damit berechnen. Ich habe es mit meinen Namen versucht. Da kann man dann sagen, okay, nur Vornamen oder Nachnamen oder man kann einen Titel dazu nehmen oder Berufsbezeichnung. Ich habe da verschiedene Sachen durchprobiert. Ich bin nie auf 166 gekommen, also ich habe Glück gehabt, ich bin nicht der Antichrist. Würde auch keinen Sinn machen, weil das ist ja an die Gemeinden damals geschrieben worden. Das heißt, es muss jemand sein, den sie gekannt haben, der eine Bedrohung dargestellt hat. Und deshalb gehen eigentlich die meisten Ausleger davon aus, dass es hier um den Kaiser Nero geht. Auf den trifft es nämlich zu. Neron, Kesar, im Hebräischen, wenn man da die Buchstaben zusammenzählt, kommt man auf 666. Könnte auch ein Hinweis darauf sein, dass das wirklich zu seiner Zeit geschrieben worden ist. Wobei auch sogar, wenn es später geschrieben worden ist, zur Zeit Domitians, war Nero trotzdem so der Alpha-Typ des Antichristen. Er war so die Paraderolle des Antichristen und Domitian hat dann eigentlich das weiter übernommen. Und Nero war wirklich ein Psychopath. Also der hat kurz bevor er sich selbst dann umgebracht hat, hat er vorher noch seine Mutter umgebracht und seine Frau, die Proselytin war, also eine Jüdin eigentlich. Also er war ein ziemlich kranker Typ. Er war so der Prototyp des Antichristen, könnte man sagen. Und was auch noch dazu kommt, die Bibel ist ja dann ins Lateinische übersetzt worden, weil das dann die Weltsprache war. Und da gibt es ein paar Handschriften, da steht dann plötzlich nicht mehr 666, sondern 616. Und das aus dem Grund, weil im Lateinischen steht da nicht mehr Neron Caesar, sondern Nero Caesar. Das N fehlt im Lateinischen und aus dem ergibt sich dann die Differenz von 50. Also das ist irgendwie für mich ziemlich einleuchtig und ziemlich klar, dass es hier sich wirklich um Nero handelt. Für uns, Nero gibt es nicht mehr, von dem her ist es jetzt gar nicht so die große Bedeutung eigentlich. Und wir haben jetzt erst vor kurzem wieder mal diskutiert, ob wir uns irgendwann in Zukunft Chips implantieren lassen müssen. Kann sein, kann man heute auch schon machen. Viele haben heute schon eine Smartwatch, wo halt E-Card-Daten, Bankomat-Daten, alle unsere Daten sind da oben. Das hat aber alles nichts mit dem Antichristen zu tun, denn es geht ja um diesen Namen und letztendlich geht es darum, mit was identifiziere ich mich, wem gehört meine Loyalität. Und so Zeichen und Markierungen hat es in der Geschichte immer wieder gegeben und gibt es weiterhin. Im Dritten Reich war das Hakenkreuz das Symbol und wenn man das abgelehnt hat, ja, dann hat man ein Problem gehabt. Heute ist alles in Regenbogenfarben und wenn man was da dagegen sagt und dass das irgendwie ziemlich pervers und krank ist, dann muss man sich auch warm anziehen, dann ist man gleich ein Faschist oder sonst was. Also solche Markierungen hat es immer geben und wird es immer geben. Die Frage ist, wem gehört meine Loyalität? Dem Kaiser, dem Führer, dem Antichristen oder Jesus? Das ist letztendlich, glaube ich, die Frage, die für uns wichtig ist. Nächster Punkt, die Trübsal. Sehen wir in der Offenbarung immer wieder, es kommt immer wieder auf diese 3,5 Jahre hinaus. Das lesen wir da so von Offenbarung 11 bis 12. Wir haben das in den letzten Predigten auch schon ein bisschen drin gehabt. Da lesen wir in Kapitel 11, dass eben die Heiden den Vorhof des Tempels zu trampeln oder da drin sind, unterwerfen für 42 Monate. Dann lesen wir, dass die beiden Zeugen 1260 Jahre lang, Tage lang unterwegs sind und predigen. In Offenbarung 12 sehen wir dann, dass die Frau 1260 Tage in der Wüste versorgt wird und dann noch einmal zwei Zeiten und eine halbe Zeit, also wieder 3,5 Jahre. Und in Offenbarung 13 lesen wir, dass das Tier auf der Welt seinen Einfluss 42 Monate ausüben wird. Also immer 3,5 Jahre. Manche sagen eben, dass das zweimal 3,5 Jahre sind, eben aus dem Buch Daniel, die 7 Jahrwochen, was schwierig ist. Und ich glaube, dass die Prophezeiungen von Buch Daniel wirklich auch damals erfüllt worden sind und dass die Offenbarung diese alttestamentlichen Sprache und Ereignisse aufgreift, aber nicht wiederholt. Sehen wir auch bei den Plagen, ist eine Anlehnung an die Plagen in Ägypten, aber nicht eins zu eins zu übertragen. Also in der Offenbarung sind es immer 3,5 Jahre. Die Frage ist, wann soll diese Drangsalzeit, diese Trübsal sein? Und da denke ich, da gibt es zwei Antworten dazu. Das eine ist, glaube ich, diese Zerstörung des Tempels, die wirklich große Trübsal gebracht hat. Und das hat Jesus auch in Matthäus 24 schon gesagt, das Gräuel der Verwüstung, eben dieser Begriff aus dem Buch Daniel, wird hier aufgegriffen und eben diese Drangsalzeit. Ich glaube, dass sich diese Zeit wirklich auf das bezieht, aber darüber hinaus auch, glaube ich, dass es sich um, genau, das sind die Dinger, um die Zeit zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu handelt. wenn man bedenkt, wann hat die Trübsalzeit angefangen? Manche meinen, irgendwann in der Zukunft, aber in der Bibel steht eigentlich was anderes. Und das haben wir auch schon gelesen in Offenbarung 12, dass ein Krieg im Himmel ausgebrochen ist und dass Satan, der Drache, besiegt worden ist und hinabgestürzt worden ist auf die Erde. Und jetzt ist er zornig und lässt seinen vollen Frust, seinen Zorn an der Gemeinde aus. Und das spüren wir weltweit, seit damals. Und Christenheit, das ist die Gruppe, die einfach am stärksten verfolgt wird, weil Satan zornig ist, weil er verloren hat und sein Frust lässt jetzt einfach an uns aus. Das heißt, er hat verloren, er hat seine Macht verloren, seinen Platz im Himmel verloren und jetzt verfolgt er die Gemeinde. Und das ist etwas, was nicht irgendwann in der Zukunft passiert, sondern was jetzt passiert. Und das habe ich für einen Ausleger übernommen. Ich finde, das Bild fasst das alles sehr gut zusammen. Sich hat wirklich alles zwischen diesen zwei Ankerpunkten abspielt, zwischen Jesus Sieg am Kreuz und seiner Wiederkehr. Das ist die Zeit der Spannung, das ist die Zeit der Trübsal. Und ein Ausleger hat auch betont, dass es irgendwie vermessen oder gemein oder böse oder ich finde eigentlich gar kein Wort dafür, wenn man all diesen verfolgten und unterdrückten Christen, die in muslimischen Ländern hingerichtet werden. Ich habe jetzt erst wieder ein paar Bilder und Berichte aus Nigeria gesehen, wo es wirklich massenhaft Christen abschlachten, wo sie Kirchen niederbrennen. Oder auch zur Zeit Neros, wo sie Christen lebendig angezündet haben, zur Zeit Domitians oder wo sie Christen gekreuzigt haben, was bis heute als eine der brutalsten und schmerzhaftesten Folter- und Tötungsmöglichkeiten zählt. In kommunistischen Ländern, wo Christen einfach verschwinden, keiner weiß, was mit denen ist. Wenn man all diesen Menschen sagt, ja, die Trübsal, die kommt erst irgendwann, hoffentlich werden wir vorher entrückt, das betrifft uns alles nicht. Was sollen sich die dabei denken? Wie sollen sich die fühlen, wenn man ihnen sowas sagt? Also ich glaube wirklich aus tiefstem Herzen, die Trübsal, die ist jetzt, die kommt nicht irgendwann. Und diese Trübsal, die wird erst aufhören, wenn Jesus wieder da ist. Das Millennium, das tausendjährige Reich. Da haben wir am meisten damit gekämpft und haben ja immer wieder hinterfragen müssen, ob ich das wirklich richtig sehe, aber ich bin eigentlich immer wieder zur gleichen Schlussfolgerung gekommen. Es gibt da vier Hauptansichten, die möchte ich nur ganz kurz erwähnen. Das erste ist das Prämillennialismus, sehr pessimistische Sicht, es wird einfach immer schlechter, mit der Welt geht es bergab, aber dann kommt Jesus wieder, dann kommt sein Reich, dann kommt der letzte Krieg und dann kommt die Ewigkeit. Eine Sonderform davon ist der Dispensationalismus, wo man das in so verschiedene Zeitalter einteilt. Es wird schlechter, aber dann werden wir entrückt. Dann kommt die richtig schlimme Zeit, dann kommt Jesus, dann kommt das tausendjährige Reich, dann kommt der Krieg, dann kommt die Ewigkeit. Also ein typischer Busfahrplan halt. Habe ich ein Problem damit. Dann gibt es den Postmillenniarismus, sehr positiv. Es wird nicht schlechter, es wird immer besser, es kommen Menschen zum Glauben, es gibt Erweckungen, das ist eben dann dieses symbolische tausendjährige Reich und am Ende kommt dann Jesus wieder. Und da gibt es den Amillenniarismus. Ich glaube, der trifft es am nächsten, nicht ganz, dass eben diese tausend Jahre symbolisch zu sehen sind für die Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu. Ich denke, dass auch da wieder dieses Bild, das am ersten ausdrückt, dass es die Zeit der Gemeinde, dieses symbolische Zeitalter ist zwischen dem ersten Kommen und zweiten Kommen Jesu ist. Der Unterschied ist allerdings, dass das tausendjährige Reich nicht mehr aufhört. Es hört nicht auf, wenn Jesus wiederkommt, sondern es geht bis in alle Ewigkeit weiter. Und dann habe ich mir gedacht, kann das wirklich so sein? Vielleicht täusche ich mich, vielleicht ist es doch anders. Vor allem, wenn ich dann so Offenbarung 19 und 20, wo eben das so beschrieben wird und ziemlich fantastisch beschrieben wird, denke ich mir, vielleicht ist es doch irgendwie was in der Zukunft, das kann ja nicht jetzt sein. Und ich habe da so fünf Probleme rausgelesen, wo ich mir gedacht habe, war es nicht so recht. Das erste Problem war, Jesus wird hier so als siegreicher Feldherr beschrieben. Und das hat mich sowieso immer gewundert, warum muss Jesus Satan dreimal besiegen? Einmal auf Golgatha, es ist vollbracht, ein für alle Mal, er ist entmachtet. Dann kommt es noch einmal zu einem Krieg und er muss ihn nochmal besiegen vor dem Millennium und nach dem tausendjährigen Reich noch einmal. Warum? Dreimal. Und da lesen wir in Kapitel 19 ab Vers 11 von diesem Reiter auf dem weißen Pferd. Er ist der Treue und Wahrhaftige und er wird zwei Dinge bringen. Einen gerechten Krieg und er wird gerecht richten. Er ist Feldherr und Richter in einem. Und sein Mantel ist voller Blut und sein Name lautet das Wort Gottes. Und aus seinem Mund kommt ein scharfes Schwert und er hat ein eisernes Zepter und er wird vollstrecken den Zorn des allmächtigen Gottes. Und er ist der König der Könige und der Herr der Herren. Und dann in Vers 19 lesen wir, dass das Tier und die Könige der Erde sich bereit machen, um gegen ihn zu kämpfen. Und dann habe ich gedacht, puh, das ist irgendwie, das muss irgendwas in der Zukunft sein, das ist irgendwie, weiß ich nicht. Aber ich glaube, dass das in Wirklichkeit zwei unterschiedliche Szenen sind. Das eine ist die Gerichtsszene, er kommt, um gerecht zu richten. Und manche Ausleger sagen, dass das vorausschauend ist für das, was 70 nach Christus passiert ist, dass Jesus als Richter kommt über das Volk Israel. Und man muss bedenken, die Juden haben nicht nur das zugelassen, sondern sie haben aktiv darauf hingesteuert, dass der Messias umgebracht wird. Pilatus wollte Jesus nicht kreuzigen, er hat sie mit Händen und Füßen gewehrt dagegen und hat gemerkt, was die Juden da für einen Einfluss haben, dass sie diesen Statthalter dazu bringen, dass er ihn kreuzigen lässt. Und das soll ohne Konsequenz bleiben? Ich glaube nicht. In Lukas 19 sagt Jesus, ab Vers 41, da hat er geweint über Jerusalem und hat gesagt, es wird eine Zeit kommen, da wird es eine Mauer rundherum geben, Jerusalem wird belagert werden und es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und genau das ist dann eingetroffen, 70 nach Christus. Und in Matthäus 21 erzählt Jesus ein Gleichnis von einem Gutsbesitzer, der seinen Sohn zu den Weingärtnern schickt und die bringen ihn um. Und dann steht in Vers 40, was wird nun der Eigentümer tun? In Vers 41 gibt er die Antwort, er wird diesen bösen Leuten ein böses Ende bereiten. Und manche Ausleger und ich auch denken, dass vieles in der Offenbarung genau das beschreibt. Diese Gerichtsszene, diesen Tag der Rache, Tag des Zornes Gottes, der auf Israel niedergegangen ist. Und ein Ausleger hat es auch so schön gezeigt, diese sechsten Szenen, die immer wieder vorkommen, die letztendlich dann rechts drüben im großen Gericht enden und dieses Gericht eigentlich auf Israel niedergegangen ist, 70 nach Christus. Und ich denke, dass das viel wahrscheinlicher ist, das so zu verstehen, als irgendwas in die Zukunft zu spekulieren. Und das soll jetzt nicht antisemitisch klingen. Israel hat seine Strafe bekommen und es war wirklich heftige Strafe damals. Was jetzt dran ist, dass wir für Israel beten, dass sie ihre Sünden erkennen, bekennen, dass sie umkehren und dass sie an ihren Messias und an unseren Messias glauben. Das Zweite, was wir hier aber sehen, ist dieser siegreiche Feldherr. Und da glaube ich, dass das ein Bild ist des Sieges Jesu über Satan. Und da haben wir gedacht, naja, aber das Bild, das passt irgendwie nicht zu Golgatha. Aber man muss bedenken, es gibt eine weltliche, eine menschliche Perspektive und es gibt eine himmlische Perspektive. Rein menschlich gesehen, was auf Golgatha passiert ist, ist, dass da ein Mensch am Kreuz gestorben ist, wie viele andere auch. War nicht so spektakulär. Aber wenn man die himmlische Perspektive anschaut, war das einfach der größte Sieg, der jemals errungen worden ist. Und ich glaube, dass dieses Bild eben genau das widerspiegelt. Der siegreiche Feldherr mit dem Blut am Mantel, der gesiegt hat. Das ist etwas, was nicht irgendwann in der Zukunft passiert, sondern das ist schon passiert. Jesus ist Sieger. Und all diese Bilder in der Offenbarung, da bin ich auch wieder in die Falle getappt, dass ich das irgendwie zu überbetont habe und ein bisschen weggerissen bin von dem. Diese Bilder sollen einfach immer so einen bestimmten Aspekt widerspiegeln. Das sehen wir zum Beispiel von der Gemeinde. Die Gemeinde wird zuerst dargestellt als sieben Leuchter, dann als Tempel, dann als zwei Zeugen. Und Jesus wird einmal dargestellt als Kind, dann als Löwe, dann als Lamm und hier eben als siegreicher Feldherr. Das sind eben verschiedene Aspekte. Das heißt, ich glaube, dieses Bild hier zeigt Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Das Gericht über Israel und der Sieg Jesu über Satan. Das Problem 2, was ich dann gehabt habe, war die Tiere im Feuersee. Das lesen wir in Vers 20. Doch das Tier, der Antichrist und die falschen Propheten, die sind lebendig in den See geworfen worden aus brennendem Schwefel. Nochmal, wann, wie, was wird es sein? Aber man muss bedenken, Nero gibt es nicht mehr. Domitian gibt es nicht mehr. Hitler gibt es nicht mehr. Wo sind die? Ich glaube, dass die jetzt im Feuersee sind. Das heißt, Antichristen und falsche Propheten kommen und gehen. Und wenn sie gehen, dann gehen sie in den Feuersee. Und dort warten sie, bis letztendlich Satan selbst ihnen Gesellschaft leistet. Das nächste Problem war die erste Auferstehung. In Kapitel 20, ab Vers 4, lesen wir vom Gericht. Und dass die Seelen derer, die treu waren und die Heiligen, die an Jesus geglaubt haben, auferstehen, das ist die erste Auferstehung und die sind glücklich zu schätzen. Und die werden mit Jesus regieren 1000 Jahre. Da haben wir auch wieder gedacht, das weiß ich nicht, wann soll das sein? Und da winden sie Ausleger alle, wie soll man diese erste Auferstehung verstehen? Ist das geistlich zu verstehen? Ist das so die Bekehrung? Oder ist das irgendwann körperlich? Oder man weiß es nicht so richtig. Mir ist eingefallen, was in Matthäus 27 steht, bei der Kreuzigung. Da lesen wir, dass der Vorhang des Tempels von oben nach unten gerissen ist, Vers 51. Da haben wir sicher schon öfter Predigt darüber gehört. Was wir dann eher wenig darüber predigen, ist, was danach steht. Die Erde fing an zu beben, Felsen rissen auf, die Grüfte öffneten sich und viele verstorbene Heiligen wurden auferweckt. Da denken wir, was soll das sein? Wie kann man sich das vorstellen? Und ich habe dann ein bisschen nachgeforscht und gedacht, es gibt damals ja viele Historiker, die vieles, was in der Bibel steht, auch belegen und auch aufgeschrieben haben. Und wenn da lauter Tote auferstehen, muss das ja irgendwo stehen, das bleibt ja nicht unbemerkt. Und da findet man einfach nichts. Kein Bericht irgendwo, dass irgendwo irgendwelche Toten auferstanden sind. Außerhalb der Bibel nicht und in der Bibel auch nicht. Bis auf dieses 20. Kapitel in der Offenbarung, wo plötzlich wieder von einer Auferstehung der Heiligen die Rede ist. Von dem her drängt sich für mich der Verdacht auf, dass vielleicht das wirklich damals bei der Kreuzigung war, dass wirklich damals die Heiligen aus dem Alten Testament, die vorausschauend schon an den Messias geglaubt haben und ihm vertraut haben. Und diese Zusage war ja seit dem Sündenfall. Es wird einer kommen, der wird der Schlange den Kopf zertreten. Und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass das ist wirklich die erste Auferstehung war, dass diese Heiligen jetzt mit Jesus im Himmel regieren. Ist für mich die einzig wirklich schlüssige und logische Erklärung. Problem Nummer 4, Satan ist für 1000 Jahre gebunden. Man sagt, oh Gott, das, vielleicht ist das irgendwie was in der Zukunft. Da lesen wir in Kapitel 20, Vers 1, es kommt ein Engel mit dem Schlüssel zum Abgrund und einer Kette und er packt den Drachen und legt ihn für 1000 Jahre in Ketten und schmeißt ihn in den Abgrund. Danach muss er für kurze Zeit freigelassen werden. Und die Frage, ist Satan jetzt schon gebunden oder wird er in Zukunft gebunden? Wir haben ja gesagt, jetzt haben wir die Trübsalzeit. Satan ist zornig, er verfolgt die Gemeinde, er macht uns das Leben schwer. Merkt man jetzt nicht, dass er jetzt wirklich so gebunden ist. Und dann ist mir eingefallen, eine Predigt, das war eine meiner allerersten Predigten in Kapfenberg, über Matthäus 12, wo Jesus ein Gleichnis erzählt, dass er gekommen ist, um den Starken zu binden, um ihn auszurauben. Und das ist damals passiert, als Jesus gekommen ist. Und ein Ausleger hat auch betont, dass Israel eigentlich schon zu alttestamentlicher Zeit den Auftrag hatte, als Licht zu fungieren für die Nationen. Und die Völker rundherum haben gesehen, der Gott Israels, das ist der einzig wahre und lebendige Gott. Haben sie sich bekehrt? Einzelne, aber im Großen und Ganzen haben sie Israel bekämpft, obwohl sie gesehen haben, ihre Götter sind ja eigentlich nur tote Götzen, die können ihnen nicht helfen. Trotzdem hat es da keine Bekehrungen gegeben, weil Satan nicht gebunden war. Der hat das nicht zugelassen. Seit Jesu Sieg am Kreuz, seit dem Missionsbefehl, wächst das Reich Gottes überall. Ausgehend von Jerusalem bis ans Ende der Erde. Überall auf der Welt. Wenn man denkt, die erste Predigt von Petrus, Tausende sind zum Glauben gekommen. Überall sind Gemeinden entstanden. Von Jerusalem ausgehend bis in alle Welt. Warum? Weil Satan gebunden ist. Er kann nur das tun, was ihm Gott erlaubt. Aber er kann das Evangelium nicht aufhalten. Er kann die Gemeinden nicht aufhalten. Er kann sie nicht überwinden. Also denke ich, ja, Satan ist tatsächlich jetzt gebunden, nicht irgendwann in Zukunft. Und das Problem Nummer 5 war das tausendjährige Reich insgesamt. Ich glaube, der Begriff ist auch ein bisschen irreführend. 1000, haben wir schon gesagt, ist einfach eine symbolische Zahl für eine lange Zeit. Es ist, glaube ich, hilfreich, wenn man sagt, das ist das Reich Gottes auf Erden, das Reich des Messias auf Erden. Und wenn man, es ist ja witzig, weil dieses tausendjährige Reich finden wir nur hier in der Offenbarung, das steht sonst nirgendwo in der Bibel, kein Wort davon. Aber wenn man das anders sieht als Reich Gottes auf Erden, dann kommt man drauf, da steht sehr viel in der Bibel. Jesus hat ständig vom Reich Gottes gepredigt, das war sein Predigtthema Nummer 1. Nur es ist eben viel anders, als wir uns das vorstellen. Und da hat er in Markus 1, eine der ersten Sachen, die er gesagt hat, ist, das Reich Gottes ist nahe. Ändert eure Einstellung, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das Reich Gottes, das ist nicht irgendwas, was irgendwann in tausenden von Jahren irgendwann plötzlich kommt, sondern das ist jetzt da, damals, als Jesus gekommen ist, weil der König da war, weil der Messias da war. Und die Leute damals haben einfach eine völlig falsche Vorstellung gehabt. Die haben gedacht, ja, wenn der Messias kommt, dann, aber dann. Dann schmeißt er die Römer raus, dann wird wieder die Herrschaft Davids aufgerichtet, Israel ist wieder eine Weltmacht und dann ist Jesus gekommen, reitend auf einem Esel. Und sie haben sich gedacht, und das ist jetzt unser König und das ist jetzt das Reich Gottes. Und das Blöde an uns Menschen ist ja, wir lernen nichts dazu, wir machen ständig die gleichen Fehler. Und heute glauben wir wieder, ja, wenn Jesus wiederkommt, dann aber. Dann wird er die Klimakrise bewältigen, er wird das Hungerproblem lösen, er wird Weltfrieden schaffen, er wird alle unsere Probleme lösen, er wird der Welt zeigen, wie man wirklich richtig regiert. Und Jesus sagt, sein Reich ist nicht von dieser Welt. Sein Reich funktioniert völlig anders als die Weltreiche. In seinem Reich wird nicht von oben nach unten regiert, es wird von unten nach oben gedient. Es wird nicht von außen nach innen geherrscht, sondern es wird von innen nach außen verändert. Und es fängt ganz klein an, wie ein Senfkorn, fast nicht zum Sehen. Und es wächst und wächst und wächst, wie ein Sauerteig. Es durchwuchert alles, es bedrängt alles. Und es geht einfach überall hin, es durchdringt und verändert alles. Unsere Gesellschaft, unsere durch alle Berufe, durch alle Gesellschaftsschichten, durch alle Länder, alle Sprachen, durch einzelne Menschen, in deren Herzen, in deren Leben Jesus regiert und König ist. Es gibt das schöne Lied, überall hat Gott seine Leute, freu dich doch daran. Und das ist eben das Reich Gottes auf dieser Erde. Überall hat Gott seine Leute. Und das Reich Gottes kommt eben nicht so abrupt, sondern es wächst und es gedeiht langsam. Und deshalb glaube ich wirklich, dass wir jetzt in diesem Reich leben. Und darum komme ich wieder zurück zu dem Bild. Ich glaube, dass in dem Bild wirklich viel drinnen steckt. Trotz Verfolgung, trotz Anfeindung, trotz Trübsal ist jetzt das Reich Gottes. Der Unterschied ist, dass das Reich Gottes nicht mehr aufhört. Es geht weiter bis in alle Ewigkeit. Weil Satan zwar zornig ist, weil er uns das Leben schwer macht, aber weil er gebunden ist und weil er das Reich Gottes nicht aufhalten kann. Jetzt kommen wir noch zur Entrückung und nach dem, was ich jetzt schon gesagt habe, ist wahrscheinlich offensichtlich, dass ich von der Entrückung nicht allzu viel halte. Sie kommt in der Offenbarung auch überhaupt nicht vor. Kommt nicht vor. Das einzige Mal ist eben diese Auferstehung der Toten, aber das Lebende irgendwie verpuffen und entrückt werden, das kommt nicht vor. Es gibt ein paar Bibelstellen, auf die wird immer wieder Bezug genommen, Matthäus 24 oder Lukas 11 auch, wo Jesus sagt, und wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zu Noahs Zeiten. Und dann weiter in Vers 40, die einen werden angenommen, die anderen werden zurückgelassen. Die einen werden angenommen, die anderen werden zurückgelassen. Und da meinen manche halt, dass da zwei mit dem Auto fahren und puff, einer ist weg, oder zwei gehen spazieren, puff, einer ist weg. Aber das steht ja überhaupt nicht da. Und wir haben auch vorher schon mal das Bild vom Gericht gehabt, wo eben unterschieden wird zwischen dem Weizen und dem Unkraut. Es wird einfach am Ende unterschieden, wer angenommen ist und wer nicht. Und wenn man das, genau so stellt man sich auf die Entrückung vor, dass da einfach alle raufflattern. Und zur Zeit Noahs, wenn man sich das anschaut, diejenigen, die dort fortgerissen wurden, das waren nicht die, die gerettet waren, das waren die, die die Flut fortgerissen hat. Und diejenigen, die zurückgeblieben sind, das waren die, die gerettet sind. Die waren in der Arche drinnen. Also es ist genau andersherum als in der Entrückungslehre. Und die berühmteste Bibelstelle überhaupt über die Entrückung ist 1. Thessalonicher 4. Da lesen wir ab Vers 15, bei der Wiederkunft des Herrn wird er eben herabkommen vom Himmel und Menschen werden auferstehen und mit ihnen gemeinsam werden wir dann in die Wolken fortgerissen zur Begegnung mit dem Herrn in der Luft und dann werden wir für immer bei ihm sein. Da meinen eben manche, wir werden da fortgerissen, um bei Jesus zu sein. Das Wort hier für Wiederkehr ist das griechische Wort Parousia und das ist eigentlich kein theologischer Begriff, sondern das bedeutet die Wiederkehr eines Königs. Wenn ein König von einem Krieg oder von irgendeiner Reise zurückgekommen ist, dann war es üblich, dass die Leute dann nicht in der Stadt drinnen gewartet haben, bis er halt wieder da ist, sondern die sind rausgegangen vor die Stadtmauer und haben ihn wirklich ehrenvoll und prachtvoll willkommen geheißen. Und das haben wir bis heute so. Wenn irgendein Staatsbesuch ist, dann wird die Militärkapelle spielt auf, es wird der rote Teppich ausgefahren und das war immer so. Wenn ein König kommt, dann wird er prachtvoll und prunkvoll willkommen geheißen. An was erinnert uns das? An den Palmsonntag. Als Jesus nach Jerusalem gekommen ist, haben die Leute nicht drinnen gewartet, sondern sind rausgegangen, haben ihre Kleider ausgebreitet, haben mit Palmzweigen gewunken, Hosianna, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Und wenn man so will, ist die Wiederkehr Jesu Palmsonntag Teil 2. Ob wir dann wirklich raufflattern in die Wolken, um ihn dort zu begrüßen, oder ob es dann so sein wird wie bei der Himmelfahrt, wo wir lesen, dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird genauso wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel gehen sehen. Wie das dann wirklich ist, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall ist es keine Flucht vor der bösen Welt, sondern ist eine Begrüßung, eine Willkommensfeier, wenn Jesus wiederkommt. Und die Fragestellung im 1. Thessalonicher Brief, wie auch im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, ist gar nicht, gibt es eine Entrückung oder wie soll das sein, sondern die Frage ist vielmehr, was ist mit denen, die schon gestorben sind? Das ist eigentlich die Frage. Und auf das geht Paulus ein und er sagt, da braucht euch keine Sorgen machen. Die Verstorbenen werden auferstehen, wir werden verwandelt und gemeinsam werden wir Jesus begegnen, um für immer bei ihm zu sein. Das ist der springende Punkt und nicht, ob wir irgendwo hinflattern. Also, ich komme immer wieder zu diesem Bild zurück. Es spielt sich wirklich alles zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen Jesu ab. Das ist die Zeit der Spannung, die Zeit der Trübsal, der Schwierigkeiten, aber auch die Zeit, wo Gottes Reich wächst. Und der Unterschied zwischen der Trübsal und dem Reich Gottes ist diese symbolische Zahl. Und deshalb haben Zahlen eben eine große Bedeutung. Die Zahl für die Trübsal ist 3,5. Das ist eine begrenzte Zeit, eine abgeschnittene Zeit. Diese Zeit wird enden, wenn Jesus wiederkommt. Und die Zahl für das Reich Gottes ist aber 1000. Das heißt, es hat angefangen, als Jesus gekommen ist, als er sein Reich gegründet hat, und das hört nicht mehr auf. Das geht weiter bis in alle Ewigkeit. Und das Ironische ist jetzt zum Schluss, ganz am Anfang der Offenbarung hat eigentlich Johannes das schon in einem halben Satz zusammengefasst. Man liest nur drüber und merkt es gar nicht so. Und da lesen wir in Offenbarung 1, Vers 9. Ich, Johannes, euer Bruder, teile mit euch drei Dinge. Die Bedrängnis, aber auch den Anteil an Gottes Reich und das geduldige Warten. Das heißt, er hat damals schon mit den Brüdern damals und mit uns heute diese Bedrängnis geteilt, aber auch den Anteil am Reich Gottes und die wiederholte Aufforderung in der Offenbarung, geduldig warten, durchhalten, keine Kompromisse eingehen mit der antichristlichen Welt, mit dem Teufel. Unsere Loyalität gilt Jesus und Jesus allein. Und ich bin Adam Frey sehr dankbar für dieses Lied, das er geschrieben hat, in dieser Zwischenzeit. Wir gehören zu dir und doch sind wir noch hier. Wir leben eben in dieser Zeit der Spannung. Und wenn Jesus wiederkommt, wird nicht mehr so viel zum Tun sein. Satan wird in den Feuersee geworfen, es wird das letzte Gericht sein. Und wo dann die Marschrichtung hingeht, ob wir dann Jesus hier auf die Erde her begleiten und das Gericht hier stattfindet oder ob das irgendwo in himmlischen Sphären stattfindet, wie man sich neue Himmel, neue Erde vorstellen kann, ob das komplett neu ist oder ob das Bestehende erneuert wird, wo dann das zukünftige Jerusalem sein wird, das lassen wir dabei noch offen. Was wir wissen ist, wenn Jesus kommt, werden wir ihm entgegengehen, wir werden ihn willkommen heißen und wir werden für immer bei ihm sein. Und deshalb ist der Titel dieser Predigtreihe auch Freude in der Endzeit. Es ist nicht Angst, es ist Freude. Jesus kommt wieder, er ist Herr und wir werden für immer bei ihm sein. Und das ist der Grund unserer Freude, das ist unsere Hoffnung. Und deshalb feiern wir jetzt dann auch das Hoffnungsmahl. Und das werden wir feiern, bis Jesus wiederkommt. Und dann werden wir es mit ihm gemeinsam feiern. Maranatha, komme Jesus, komm bald. Amen.